Hi und willkommen zu Nachgehört, dem Podcast zum Campusradio Gehört. Ich bin Jonas und moderiere heute für euch den Podcast. Danke fürs Einschalten. Bei mir im Studio ist heute
Benedikt. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben heute nochmal eine vollgepackte Sendung für euch. Ich weiß, die Vorweihnachtszeit, sie ist ein bisschen stressig, aber wir bringen euch heute mit einigen Literatur- und Kulturtipps wieder gut runter, dass ihr entspannt durch die nächsten Wochen kommt.
Ja, die Vorweihnachtszeit ist immer gefüllt mit ganz viel Kulturereignissen, sei es jetzt der Läppsche Kirchenbesuch oder auch tatsächlich höhere Kultur, also Lesungen oder ähnliches. Ein großes Event der Hochkultur in der vergangenen Woche in Göttingen hat sich Kieran für uns einmal angeguckt.
Ja, zum Abschluss des 43. Europäischen Filmfestivals nämlich gab es noch einen Kurzfilmwettbewerb. Der hat den Namen Mach mal halblang und Kieran war dort unterwegs und hat die Leute mal gefragt, wie haben Ihnen die Filme gefallen, wie fanden Sie das Festival und da hören wir doch mal rein.
Ja, ich war heute bei Block C und es hat mir richtig gut gefallen. Also, dass es so unterschiedliche Filme gab, fand ich total gut.
Ich muss sagen, ich fand es mega geil und sehr, sehr professionell. Also, wir sind auch in einem guten Hotel, gute Stimmung, tolles Seminar heute. Ich war in dem Chapak-Seminar, kann ich echt empfehlen, fand ich mega geil. Und ich fand die Filme jetzt auch heute nochmal sehr stark.
Ich war nur in zwei Kurzfilmblöcken und ansonsten kann ich da nichts weiter zu sagen, aber ich fand diese ganze Aktion ganz toll. Also, ich bin eigentlich begeistert davon, von der liebevollen Organisation.
Also, für mich war es ein bisschen enttäuschend. Also mir hat jetzt kein Film wirklich gut gefallen. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen Generationensache. Also was ich interessant fand, war, dass die Generation ganz andere Probleme oder teilweise ähnlich, aber die ganz anders ausdrückt. Aber ich hätte gedacht, dass da auch irgendwelche dabei sind, wo ich wirklich dachte, ja, der ist super, der Film. Das hatte ich jetzt so nicht.
Ich fand es auch super. Also vor allem den Blog heute, die Filme heute. Also ich habe nur die zweite Hälfte gesehen. Ich sag mal, für mich qualitativ nochmal ziemlicher Sprung von zu gestern, aber der nächste Block wird dann nochmal ein Sprung.
Oh, wunderbar.
Ich fand sie alle nicht richtig gut und es gab aber welche, die haben mich mehr bewegt als andere. Also den Film Aisha, der hat mich schon bewegt und auch diese 8,5 Minuten, den fand ich eigentlich auch ganz intensiv.
Sehr gut. Eine schöne Idee und auch toll, dass man Filme sieht, die man sonst eben nicht im normalen Programm hat.
Ja, ich war jetzt nur in einem Block, ich war nur heute da. Ich finde es ganz großartig, mir hat es richtig gut gefallen, weil es so vielfältig ist, so ganz unterschiedliche Themen und ja, sehr viel Anregung so zum Nachdenken und so.
Ich habe am Ende für Lasse gestimmt, weil der mich einfach persönlich am meisten berührt hat.
Einer hat mir richtig gefallen. Stimmt. Und zwar war das der von diesem jungen Mann, der in der Großstadt rumrennt und die ganze Zeit so Fantasien hat, wie er damit umgeht, dass er angerempelt wird und wo er so eine Idee hat und dann immer wieder so ganz schnell. Den fand ich tatsächlich richtig gut.
Wir hatten halt keine Filme gesehen, nur diese zwei Kurzfilmblöcke. Und also generell, die Kurzfilmblöcke sind toll. Und davon könnte ich jetzt sagen, wir haben für Lasse gestimmt heute.
Also ich kann mich gar nicht so richtig entscheiden. Also ich habe auch für Lasse gestimmt, für diesen Piktogramm. Ich fand aber den letzten mit der Musik, also mit dem Rhythmus auch richtig super.
Boah, ich muss wirklich sagen, mir haben alle mega gut gefallen. Was mir sehr gut gefallen hat, war jetzt die Taxifahrt. Der Text Me If You're Home fand ich sehr geil filmisch. Und auch der hat mich die ganze Zeit auch, bin immer dran geblieben. Die Aufmerksamkeit hat nie nachgelassen.
Nach allem jetzt so würde ich auch tendieren zu dem im Taxi oder im Uber. Genau, aber ist wirklich schwierig, ist mir wirklich schwer gefallen. So im Laufe der Filme habe ich immer wieder meine Meinung gewechselt. Aber jetzt am Ende nochmal nach dem Talk habe ich den auch besser verstanden.
Na, das scheint doch sehr gut angekommen zu sein, die unterschiedlichen Filme. Besonders anscheinend Lasse und Text Me When You Get Home. Und zu Text Me When You Get Home hat Kieran was ganz Besonderes hingekriegt, nämlich er hat den Regisseur des Kurzfilms interviewt.
Niklas Bauer ist sein Name und was er über seinen Film und die Arbeit als Filmemacher zu erzählen hat, da hören wir jetzt rein.
Das 43. Europäische Filmfestival in Göttingen ist mittlerweile zu Ende. Zum Abschluss des Festivals fand wie auch im letzten Jahr der Kurzfilmwettbewerb Mach mal halblang statt, bei dem insgesamt 32 Kurzfilme gegeneinander antraten. Ich habe mir die letzten beiden Blöcke dieses Wettbewerbs angeschaut und hatte vor Ort auch die Möglichkeit, mit einigen der RegisseurInnen ins Gespräch zu kommen. Der Regisseur und Drehbuchautor Niklas Bauer war so freundlich, mir ein Interview zu geben. Er ist bei dem Wettbewerb mit dem Film Text Me When You Get Home angetreten und wird uns nun eine kurze Zusammenfassung des Films geben.
In meinem Film geht es um die Grenze sexueller Belästigung. Also wo fängt ein Flirt an und wo beginnt dann halt sexuelle Belästigung? Und es handelt sich halt um eine nächtliche Nachhausefahrt einer Frau, die eigentlich, um sicher nach Hause zu kommen, ein privates Taxi nutzt. und dort aber halt sich nicht ganz sicher ist, ob sie wirklich sicher ist.
Niklas behandelt in seinem Kurzfilm ein sehr emotionales Thema. Neben der allgemeinen Wichtigkeit dieses Themas gab es allerdings auch ein ganz konkretes Ereignis, das Niklas dazu inspiriert hat, diesen Film zu drehen. Mehr dazu hat er mir erzählt, als ich ihn danach gefragt habe, wie er auf die Idee dazu kam, diesen Film zu machen.
Vor 2 Jahren ist dieser Hashtag TextMeWhenYouGetHomeXX im Internet kursiert, nachdem eine Frau in London im Park ermordet wurde von einem Polizisten. Und es dann halt genau um dieses Thema ging, wann fühlen sich Frauen auf dem Heimweg, aber auch allgemein unsicher. Und das hat so ein bisschen dazu geführt, dass ich selbst angefangen habe zu reflektieren, was mein Verhalten war. Ich komme mir selbst überhaupt nicht bedrohlich vor, aber wenn ich nachts mit meiner dicken Jacke schnell auf Leute zustürme oder sowas, weil ich sehr, sehr schnell gehe, das hat eine ganz andere Wirkung als die, die ich selbst glaube zu haben. Und da waren wirklich Sachen dabei, wie man auch Leute davor schützen kann, sich unwohl oder unsicher zu fühlen. Und das kam so ein bisschen da rein, da ich gesagt habe, ich möchte gerne über dieses Thema einen Film machen. Und ja, hat dann angefangen, halt quasi mein Drehbuch mit verschiedenen Frauen zu teilen und mit deren Erfahrungen sozusagen dieses Drehbuch immer weiterzuentwickeln, bis es dann halt so weit war, dass eigentlich das Feedback immer nur war, ich kenne diese Situation.
Niklas ist in diesem Jahr nicht zum ersten Mal bei dem Europäischen Filmfestival angetreten. Bereits im vergangenen Jahr hat er einen Film eingereicht, mit dem er gleich eine ganz besondere Auszeichnung abräumen konnte.
Ja, letztes Jahr war ich mit dem Film A Day in the Life of a Boy hier. Ein Film über ein Kind, einen Autisten und seine Art, die Welt wahrzunehmen. Und wir haben da halt den Preis für das beste Klangbild bekommen, was sehr speziell ist, weil es normalerweise für Kurzfilm jetzt keine gesonderte Auszeichnung gibt für Ton. Aber bei dem Film war der Ton ganz, ganz bedeutsam, weil der halt wirklich diese Wahrnehmung einfach eine der Ebenen war, um diese Wahrnehmung darzustellen. Wir haben wirklich uns sehr, sehr viel Mühe gegeben, haben auch sehr, also monatelang fast nur an den Klangwelten gesessen, die wir gemacht haben und waren dann auch sehr, sehr stolz, dann diesen Sounddesign-Preis zu gewinnen.
Mittlerweile ist bekannt, dass Niklas auch in diesem Jahr für sein Werk einen der Sonderpreise gewinnen konnte. Was mich persönlich noch sehr interessiert hat, ist, was so in dem Kopf eines Filmemachers vor sich geht, beziehungsweise was die größten Herausforderungen dabei sind, einen Film zu produzieren.
Mit der inneren Stimme zu kämpfen, die einem sagt, dass alles, was man macht, nicht originell ist. Also man denkt immer irgendwie, ja, vor allem, wenn man eine Idee das erste Mal hat, ist man erstmal total begeistert. Und das ist genau dafür, deswegen machen wir es, glaube ich, alle, für diesen Moment der Begeisterung. Aber wenn man dann 2 Jahre oder ein Jahr oder auch nur ein halbes Jahr an einem Drehbuch schreibt, irgendwann setzt dann dieser Moment ein, wo man denkt, das kennt doch jeder, das kennt doch jeder schon. Und das ist sehr, sehr schwierig, glaube ich, sich dann immer wieder bewusst zu machen, man selbst kennt es, weil man jetzt seit einem halben Jahr nur noch an dieses Projekt gedacht hat und dann sozusagen nochmal den Schritt weiter zu gehen, zu sagen, und ich mache das trotzdem und ich vertraue da rein, dass diese erste Vision gut genug war.
Zum Abschluss habe ich Niklas außerdem noch gefragt, wie es für ihn jetzt weitergeht, beziehungsweise welche Projekte bei ihm als nächstes so auf dem Plan stehen.
Ich arbeite gerade an einer satirischen Webserie und ist mein erster Versuch in Richtung Comedy und ein bisschen leichtere Stoffe. Und ich hoffe, also nicht leicht im Sinne von weniger anspruchsvoll, aber halt einfach leichter zu konsumieren, weil ich hatte bisher immer das Gefühl, dass meine Filme sehr so Filme sind, in die man sich reinboxen muss, um sie danach zu sehen. Und ich wollte mal was machen, wo die Leute die Synopsis lesen und sich denken, boah, das will ich sehen. Genau, und da arbeite ich gerade an einer Webserie und an einem ersten Langspielfilm.
Wie man sieht, hat Niklas also noch einige spannende Ideen im Kopf. Ich wünsche ihm jedenfalls auf seinem weiteren Weg viel Erfolg und alles Gute.
Soweit also das Interview von Kiran mit Niklas Bauer. Und ich fand es echt ganz interessant, das mal so aus seiner Perspektive von so einem jungen Filmemacher zu hören. Kurzfilm ist ja auch häufig eine bisschen unterschätzte Form oder zumindest eine Form, die nicht so viel Beachtung findet, würde ich jetzt mal sagen. Hast du schon Erfahrung mit Kurzfilmen gemacht?
Ja, an sich nicht sonderlich viel. Ein paar Freunde von mir haben mal ein paar Kurzfilme gedreht. Aber so, ich finde es einfach toll, dass die Kunst des Kurzfilms jetzt Beachtung findet und auch einen Raum bekommt auf so einem doch recht prestigereichen Filmfestival, weil das auch nicht so oft vorkommt. Niklas hat ja gesagt, er möchte ein bisschen was Lustigeres machen oder was Leichteres als nächste Arbeit. Und das passt gut zu unserem nächsten Beitrag.
Genau, ich hoffe, wir lösen jetzt hier keine Fankontroverse aus oder sowas, wenn wir Loriot als leichte Unterhaltung betiteln. Aber Lisa aus unserer Redaktion hat sich mal für das Zeitgeschehen einen ganz berühmten Weihnachtssketch von Loriot angehört.
Zeitgeschehen. Eure Campus Radio Zeitreise.
Wir springen heute in das Jahr 1969. Im Dezember dieses Jahres debütierte die Europäische Gemeinschaft über die Erweiterung durch Großbritannien. Die Frauenzeitschrift Konstanze wird in Brigitte umbenannt und Willy Brandt erhält durch den US-Außenminister Unterstützung für die sozialliberale Ostpolitik. Aber jetzt erstmal zum 7. Dezember. Es ist ein Sonntagabend. In einigen deutschen Wohnzimmern läuft eventuell das erste Programm. Vielleicht sitzen auch einige Nachbarn dabei, Fernsehgeräte waren damals schließlich selten. Es läuft die Sendung Cartoon vom Humoristen Vico von Bülow. Von Bülow ist vor allem unter dem Namen Loriot bekannt. Die Sendung wurde für den Süddeutschen Rundfunk produziert und dann im ersten ausgestrahlt. Neben Sketch, aber zurück zum eigentlichen Thema. Am Abend des 7. Dezember lief dann die 11. Folge mit einem Gedicht, das durchaus polarisierte. Wir haben die Göttinger Loriot-Expertin Dr. Anna Beers dazu befragt.
Das Adventsgedicht arbeitet mit dem Kontrast zwischen dem niedlich-besinnlichen und dem blutig-makabren. Beide Register werden konsequent ausgearbeitet, um dann wirkungsvoll zu kollidieren. Schon die Gattung Gedicht, die Loriot nur selten nutzt und insbesondere die Balladenform, sind ein Bekenntnis zu Traditionen und Bildungskanon. Am ehesten würde man ein solches Erzählgedicht vom Adventsglück im Walde vielleicht im 19. Jahrhundert und dem Biedermeier verorten. Die Niedlichkeit dieses nur aus diminutiven Sternlein, Schneeflöckchen, Edeltännlein bestehenden Forsthaus-Idylls verweist auf Fantasien vom Intakten, die zum Advent gehören. Auch die Reime suggerieren Harmlosigkeit. Hase, Nase, Dunkeln, Funkeln.
Die Sternlein blinken, Schneeflöcklein leis herniedersinken.
Was dann aber geschieht, ist unerhört. Die Försterin bringt ihren Mann um, zerlegt ihn fachkundig und verteilt das Fleisch in vorgeblich selbstloser Absicht.
In dieser wunderschönen Nacht hat sie den Förster umgebracht.
Dass eine solch platte Splatter-Szenerie Komik erzeugt und ein fester Bestandteil von Weihnachtsfeiern in Betrieben, Schulen und Familien werden konnte, liegt an der feinen Durchdringung von beruhigender Hochkultur und niedrigen Instinkten. Vielleicht ist diese Mischung genau richtig aufgehoben im Ritualkontext einer Weihnachtsfeier?
Zwar ist das Lied vielleicht von Weihnachtsfeiern bekannt, aber es war bei einigen Personen auch nicht so beliebt.
Das Gedicht polarisierte damals sogar so sehr, dass es zu Aufregung im Rundfunkrat und einer Anfrage im Bundestag führte. Bei einem Vortrag in der Evangelischen Akademie Tutzing im Jahr 1979 erwähnte Loriot, dass die rechtsextreme deutsche Wochenzeitung ihm seelische Zersetzung unterstellt hatte. Das Gedicht wurde übrigens auch in einer späteren Sendung Loriots integriert, aus der heutige Weihnachtsklassiker Weihnachten bei Hoppenstedts entstand. Dazu aber in der nächsten Sendung mehr. Jetzt springen wir erstmal wieder in das Jahr 2022 zurück.
Und da wieder angekommen, haben sich Dora und ich mal auf die Suche nach einem berühmten Bewohner Göttingens gemacht, der in der vergangenen Woche seinen wahrscheinlich wichtigsten Tag im Jahr hatte.
Es wird langsam dunkel, dicke Flocken fallen vom Himmel und wir beide stapfen den Nikolausberg vor den Toren Göttingens hoch. Auf der Suche nach, klar, dem Nikolaus, denn der wohnt ja hier.
Wir besuchen eine seiner Angestellten, die ihm bei seiner Post hilft. Die ersten Briefe liegen schon auf dem Tisch, denn Anfang Dezember, besonders ab Nikolaus, wird der Briefkasten immer voller.
Ich wollte noch wissen, wie viele Rentiere hast.
Das fängt meistens so Anfang Dezember an. Dann wahrscheinlich so im Laufe nach dem Nikolaustag und im Laufe des Dezembers werden es dann immer mehr. 60, 80, 120, es waren auch mal fast 200 ein Jahr. Und dann sind auch meine Kapazitäten dann erfüllt.
Am Nordpol, Polarkreis 7 oder am Weihnachtsbaum. Die Post weiß ganz genau, was zu tun ist, damit die Briefe beim Nikolaus und seiner Helferin ankommen. Und das schon seit Generationen, unterstützt vom Heimatverein.
Seit wann gibt es das Weihnachtspostamt des Nikolauses?
Also das gibt es schon viele Jahrzehnte. Ich mache das jetzt seit etwas mehr als 10 Jahren. Ja.
Die Helferin hat einmal nachgeschaut. Obwohl jeder Brief anders bunt ist, beschäftigen die Kinder schon immer ähnliche Themen.
Es geht natürlich auch um Streit, ne, um Zank. Ne. Ich habe mich gestritten. Jetzt verstärkt sicherlich Frieden. Ne. Also wir müssen uns vertragen und wir möchten, ne, dass Frieden herrscht.
Tatsächlich logistisch gesagt, wie geht es denen Corona? Geht es da schwerer, Geschenke auszuliefern?
Ja, gerade jetzt so in den letzten 2 Jahren Corona, dass die Kinder auch dann so geschrieben haben, dass sie auch so ein bisschen Angst haben um ihre Großeltern und ja, dass das mit der Maske so doof ist. Dann habe ich geschrieben, ja, ich finde das auch mit der Maske doof, aber müssen wir jetzt durch. Und
der Wohnort des Nikolaus hat sich in der ganzen Welt herumgesprochen.
Briefe kommen aus den USA, Polen, Frankreich und gleich in ganz großer Zahl aus Barcelona.
Ist irgendwie ein Kontakt zu einer deutschen Schule in Barcelona. Und da kriege ich dann immer so richtig so Klassensätze, so von der Klasse 4E, dann gleich so 20 Stück. Da denke ich auch, dass vielleicht irgendwie die Lehrerin, dass die das vielleicht so mit ihren Kindern jedes Jahr macht.
Eigentlich ist der Nikolaus Schutzpatron der Kinder. Doch auch von großen Kindern bekommt der Nikolaus Post. Manchmal auch mit Präsenten.
In einem Brief waren 5 Euro und der Nikolaus sollte doch mal auf den Weihnachtsmarkt gehen und Glühwein trinken.
Dürfen die Rentiere überhaupt einmal verreisen? Hast du auch noch andere Tiere? Schreib bitte zurück.
Eine Antwort bekommt jeder. Der Nikolaus überlegt sich für jedes Jahr einen neuen Brief. Natürlich auch mit persönlichen Worten und echter Unterschrift.
Ja, den schreibe ich immer anders. Mhm. Und das ist jetzt quasi so der Brief, da kommt jetzt immer noch die Anrede mit dem Namen, dann unterschreibe ich und werde ich jetzt, was weiß ich, bei dem Kind, was sich da jetzt irgendwelche Backförmchen oder irgendwas wünscht, dann schreibe ich ja, ah, bestimmt, es geht ein Wunsch mit den Backförmchen in Erinnerung, in Erfüllung, dass da also auch ein Bezug ist zu dem Brief.
Weihnachtliche Postämter gibt es in ganz Deutschland. Doch für uns lebt der Nikolaus ganz klar in 37077 Nikolausberg.
Wie schnell fliegt dein Schlitten?
Bene, wie geht's dir? Kriegst du um Weihnachten rum immer so ein bisschen Heimweh?
Ja, ich glaube schon, dass Weihnachten bei vielen so Gefühle von Heimweh auch auslöst. Ich meine, es hat ja einen Grund, dass alle nach Hause fahren und nach Weihnachten hier in Göttingen auch gar nicht wirklich was los ist. Deswegen, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, aber Heimweh gab es noch nicht immer, ne?
Ja, das stimmt. Ich habe mir nämlich mal für unsere Faktenreihe die Herkunft des Heimwehs angeschaut.
Und da hören wir doch jetzt mal rein.
Hi, ich bin Jonas. Ich weiß immer irgendwas, was du überhaupt nicht wissen willst. Wusstest du eigentlich?
Nein, bitte nicht.
Wusstest du eigentlich, dass das Heimweh eine Erfindung der Schweizer ist? Auf eine Art. Ende des 17. Jahrhunderts tritt erstmals das Heimweh als symptomatische Krankheit in Berichten von Ärzten auf. Festgestellt wird sie bei Schweizer Söldnern. Diese mussten nämlich jetzt in Frankreich länger Dienst leisten als vorher, nachdem das stehende Heer eingeführt wurde. Nämlich 3 bis 4 Jahre anstatt 3 bis 4 Monate. Symptome der sogenannten Maladie Suisse waren unter anderem Bauchschmerzen, Antriebslosigkeit, ewige Müdigkeit und tiefe Trauer. Angeblich konnte sie sogar in manchen Fällen zum Tode führen. Einzige Heilung für die Kranken? Rückkehr in die Heimat, also in die Schweiz. Um die Erkrankung der Söldner zu verhindern, griff der französische Staat zu harten Mitteln. So war das Singen von Schweizer Volksliedern unter Todesstrafe verboten. Denn wenn Schweizer diese Lieder hörten, konnte man sich nicht sicher sein, ob sie nicht mitten im Kampf desertierten. Das wohl bekannteste Opfer der Maladie Suisse, der Schweizer Krankheit, ist die Heidi aus dem Roman von Johanna Spyri. Als diese nämlich nach Frankfurt verfrachtet wird, um dort lesen und schreiben zu lernen, geht es ihr so schlecht, dass sie wieder zurück in die Alpen muss. Also, der hat's gefunden. Die Schweizer haben's gefunden. Wir haben zu viel Material für diese Sendung. Jonas weiß zu viel. Aber nichts davon hilft ihm.
Das war die 3. Folge von unserem Jonas-Fakten-Special. Ich finde am Ende des Tages, selbst wenn der Fakt doof war, die Musik ist immer noch sehr, sehr cool. Habt ihr sehr, sehr gut ausgesucht. Die gefällt mir echt richtig gut.
Du, Bene, sag mal, hast du schon alle deine Weihnachtsgeschenke? Weil es kann ja immer doch recht knapp werden, was so das Einkaufen angeht.
Ich glaube, da bin ich so ziemlich der schlimmste Fall. Also bei mir ist das wirklich so eine Sache von am 23. Oh, ich brauche ja noch alle Geschenke. Deswegen ist für mich vielleicht auch der nächste Beitrag ganz interessant, ne Jonas?
Ja, denn Alex hat sich für uns mal umgehört, was denn so Last-Minute-Geschenke sind, die man seinen Liebsten schenken kann.
Ich habe die Ohren gespitzt.
Jedes Jahr zu Weihnachten stellt man sich die Frage, was man für seine Liebsten unter den Weihnachtsbaum legt. Da ist Kreativität gefragt. Und je länger man sich das aufschiebt, desto spannender wird es am Ende, ob man denn auch etwas Passendes findet. Für alle, die wie ich sich selber häufig dabei erwischen, auf den letzten Drücker etwas zu suchen, habe ich mich mal auf dem Göttinger Weihnachtsmarkt umgehört, um herauszufinden, was die Göttingerinnen und Göttinger so für Ideen haben. Hier kommen die besten Last-Minute-Weihnachtsgeschenke.
Bienenwachskerzen.
Immer irgendwelche regionalen Spezialitäten, zum Beispiel den Winzerglühwein von Bremer oder den von Haylas Gin mit Kräutern aus dem Botanischen Garten.
Handgeschöpfte Seife.
Schmuck.
Seife selber machen.
Alkohol, gute Flaschentropfen kann man immer verschenken.
Eine Tasse mit Kleinigkeiten, Kosmetik oder Süßigkeiten.
Eine Reise.
Zwei Antworten wurden insgesamt besonders häufig genannt.
Also allgemein ist natürlich, wenn man sich irgendwie Mühe gibt damit, ist gut. Das heißt, Plätzchen backen.
Konzertgutscheine.
Kekse backen.
Gutscheine.
Selbstgemachte Kekse.
Ein Gutschein.
Ein Gutschein. Ein selbstgebastelten Gutschein.
Und zum Abschluss noch ein Tipp für alle, die wirklich überhaupt keine Ahnung haben, was sie ihrer Mutter schenken sollen. Hier kommt mein absoluter Favorite.
3-mal Spülmaschine bei Mama ausräumen.
So, ich hoffe, dass euch diese Ideen geholfen haben bei der Geschenkesuche. Und damit zurück ins Studio.
Na, von den Ideen kann man sich bestimmt ein paar gute raussuchen. Wenn man aber jetzt noch ein paar mehr Ideen braucht für Geschenke, dann kann unser nächster Beitrag bestimmt helfen.
Genau, denn seit jeher sind ein wichtiger Bestandteil von Weihnachten auch Geschichten. Und wo finden wir Geschichten? Richtig, in Büchern. Deswegen hat sich unser Kollege Louis mal bei den Göttinger Buchhandlungen umgehört, welche Literaturtipps dort zum Weihnachtsfest gegeben werden.
Bald ist Weihnachten. Und während draußen ein schönes Schneegestöber vor sich herzieht und viele sich innerlich wohl schon sagen, Advent, Advent, ein Christbaum brennt, sitze ich hier und lese gemütlich ein Buch. Ich frage mich dabei, was denn eigentlich BuchhändlerInnen so zu Weihnachten lesen. Immerhin gehe ich jedes Jahr meine Bücher bei BuchhändlerInnen einkaufen, für mich und für andere. Ich schaue weiter durch den Raum und bemerke, ein Glas Glühwein auf dem Kamine stehen. Ich frage mich, was trinken denn wohl BuchhändlerInnen so an Weihnachten? Und weil es so schön klingt, und der Vollständigkeit halber, was singen sie? Für euch habe ich mich auf die Suche gemacht und mehrere BuchhändlerInnen in der Göttinger Innenstadt gefragt. Zunächst frage ich bei Thalia in der Wenderstraße nach.
Was lesen Sie Weihnachten?
Weihnachten ist für mich immer die Zeit des Vorlesens wegen meinen kleinen Neffen. Das heißt, ich werde dieses Jahr auf jeden Fall Es klopft bei Vanya in der Nacht wieder vorlesen, weil ich das jedes Jahr mache. Meine Neffen sind zwar schon jenseits der 10 Jahre, aber sie lieben es immer noch, wenn ich ihnen das vorlese. Deshalb werde ich ihnen das dieses Jahr auch wieder vorlesen. Und ich privat werde vermutlich das neue Buch von Bob Dylan lesen, weil mich das ganze Thema doch schon sehr interessiert mit dem Songmaking und so. Das finde ich schon sehr spannend.
Dann frage ich in der Groner Straße im Antiquariat Pretsch Nummer 2.
Also da lese ich mit meinen zwei kleinen Neffen, guck mal, Madita, es schneit.
Darf ich fragen, was Sie auch gerade privat noch lesen?
Da lese ich gerade von Murakami die Ermordung des Kommendatore und von Florian Iljes Liebe in den Zeiten des Hasses.
Offenbar ist Weihnachten die Zeit des Vorlesens für Neffen. Ich frage noch in der Vaternamenbuchhandlung in der Wenderstraße nach.
Was lesen Sie zu Weihnachten?
Ich hoffe Weihnachtspost.
Und was trinken Sie?
Wenn alles glatt läuft, eine Feuerzangenbowle.
Und wenn nicht?
Wenn nicht, dann wird's Rotwein.
Im Antiquariat?
Glühwein.
Und bei Thalia?
Da ich grundsätzlich keinen Alkohol trinke, werde ich vermutlich guten Espresso trinken.
Und was singen Sie?
Gar nicht. Aus Nächstenliebe singe ich lieber nichts.
Okay.
Das hat aber auch bei uns in der Familie, zum Glück, da wir alle keine Singstimme hatten, nie Tradition gehabt, also bin ich davon quasi befreit.
Und was singen Sie?
In Anbetracht meiner Umwelt und meiner guten Erziehung lieber gar nichts.
Okay.
Anscheinend ist Singen unter BuchhändlerInnen nicht besonders verbreitet. Aber vielleicht finde ich ja noch jemanden, der trotzdem an Weihnachten singt.
Alle Jahre wieder. Und Schneeflöckchen, Weißröckchen.
Da ich schon mal dabei bin, frage ich noch nach weiteren Empfehlungen.
Als Sachbuch der neue Band von Andrea Wulff, Fabelhafte Rebellen, die über die frühe Romantik und die Erfindung ja, des Ich schreibt. Oder ansonsten etwas Belletristisches, vielleicht der neue von Dörte Hansen. Den kann man immer nehmen.
Ja, ich hätte drei Bücher. Einmal Marias kleiner Esel von Gunhild Selin. Dann von Andrea Steinhöfel, Es ist ein Elch entsprungen. Und dann noch von Cornelia Funke, Hinter verschlossenen Fenstern.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ein sehr schönes, sehr kleines Buch, das nennt sich Dinosauriertherapie. Und es ist ein wunderbares kleines Buch über ein kompliziertes Thema, Depressionen und Schwermütigkeit. Das finde ich gerade in der Weihnachtszeit auch sehr wichtig, weil viele stehen ja auch alleine. Und es ist mit kleinen Cartoons ein kompliziertes Thema, sehr einfach und sehr schön aufbereitet. Das wäre auf jeden Fall meine Empfehlung.
Mit vielen neuen Empfehlungen und lustigen Eindrücken setze ich mich also wieder an meinen Kamin und nehme ein Buch zur Hand. Das war ein Beitrag von Luis. Ihr hört Campus Radio Göttingen.
Singen und trinken und vorlesen mit den Neffen, das klingt nach einem lustigen Weihnachten. Ich habe tatsächlich selber keine Neffen, nur Nichten.
Scheinbar bist du der Einzige in Göttingen, der keine Neffen hat.
Scheint so.
Und wir gehen einmal durch alle Kunst- und Kulturgenres durch. Wir sind am Ende noch bei der Musik und da hat uns Jonas noch einen Tipp mitgebracht.
Manche von euch kennen das vielleicht. Man begibt sich auf einen Spotify Deep Dive, um neue interessante Musik zu entdecken und landet bei irgendwelchen Indie-Bands aus Peru oder Underground-Rappern aus Südafrika. Ich unternehme gerne solche Deep Dives. Doch was ich vor einigen Wochen entdeckt habe, war mir so noch nie begegnet. Ein unscheinbarer Albumtitel, Over Hills and Mountains. Und ein Name, Branko Mataya. Welch wundersame Geschichte über Krieg, Gitarren, Familiengeheimnisse und Musik wie von einer anderen Welt sich dahinter verbarg, hätte ich mir nicht erträumen können. Brankos außergewöhnliche Lebensgeschichte beginnt 1923 in Jugoslawien. Geboren in Dalmatien, zieht er recht früh mit seiner Familie in die Hauptstadt Belgrad. Mit 10 baut er seine erste Gitarre selbst. Als die Nazis ins Land einfallen, wird er nach Deutschland verschleppt. Er überlebt Zwangsarbeit in einem Konzentrationslager und wird zu Kriegsende von den Amerikanern befreit. Er schlägt sich in der amerikanischen Zone als Koch und Friseur durch oder spielt in den Clubs der Soldaten Blues. Da er nicht weiß, was aus seiner Familie geworden ist und Jugoslawien nun von den Kommunisten um Tito regiert wird, versucht er in die USA auszuwandern. Dies gelingt ihm erst nach einem Umweg über England und Kanada, wo er auch seine Frau kennenlernt, die ebenfalls aus Jugoslawien kommt. Sie lassen sich 1964 in Los Angeles nieder und Mataya betreibt einige Zeit lang einen erfolgreichen Friseursalon. Seine Passion bleiben jedoch die Gitarren. Er baut seine Garage zu einer Gitarrenwerkstatt um und bringt sich selber bei, wie man E-Gitarren baut und man Musik vernünftig aufnimmt. Schon nach kurzer Zeit baut er Custom-Gitarren für Größen wie Johnny Cash. 1973 veröffentlicht er seine einzige Schallplatte, Traditional Folk Songs of Yugoslavia, ohne das Wissen seiner Familie und ohne größeren kommerziellen Erfolg. Branko stirbt 2000 in L.A. als bekannter Gitarrenbauer, nicht als Musiker. Eben diese Platte verhilft ihm nun jedoch posthum zu internationaler Bekanntheit. Und das alles durch einige glückliche Zufälle. Der Musiker David Jerkovic sucht 2005 in einem Plattenladen in Hollywood nach jugoslawischer Musik, da seine Eltern ebenfalls aus der Region nach Kalifornien gezogen waren. Und dort stolpert er, ganz durch Zufall, über Brankos Album. Die Platte kostet nur $7 und Mataya sah auf dem Cover so badass aus, dass ich sie kaufen musste, sagt Jerkovic über seinen Glücksfund. Als er sie zu Hause auflegt, ist er sprachlos. Sowas hatte er noch nie gehört. Er ruft sofort seinen Freund Doug McGowan an. Dieser arbeitet bei einem Label für Wiederveröffentlichung von Musik. Zusammen suchen sie Bata Mataya auf, Brankos Sohn. Doch dieser lehnt zunächst ab und erlaubt den beiden nicht, die Musik seines Vaters zu republishen. Doch sie bleiben hartnäckig und schließlich, 2020, kriegen sie doch das Go. So veröffentlichen sie 2021 das Album Over Hills and Mountains und 2022 Traditional Folk Songs of Yugoslavia. Doch nicht nur die Wiederentdeckung von Matthias Musik ist etwas Besonderes. Auch technisch ist das, was hier geschaffen wurde, sehr beeindruckend. Brankos Interpretationen von alten jugoslawischen Volksmelodien auf der E-Gitarre haben etwas Mystisches, fast Gespenstiges. Durch Modulation und Layering erzeugte Klänge lassen die Lieder fast psychedelisch anmuten. Sie schweben förmlich durch den Raum. Man kann sich von ihnen wunderbar in die Landschaft des früheren Jugoslawiens entführen lassen. Oder vielleicht doch eher in eine andere Welt. Matthias' Gitarrenspiel klingt fast übernatürlich, andersweltlich. Branko Matthias' Alben Over Fields and Mountains sowie Traditional Folk Songs of Yugoslavia können von euch überall gestreamt oder auf Bandcamp erworben werden.
Ja, danke dir, Jonas, für den Beitrag auf jeden Fall. Und falls ihr Brankos Geschichte noch einmal nachlesen wollt, dann schaut gerne auf unserem Blog vorbei auf gehört.de mit OE. Dort findet ihr nämlich nochmal alles aufgeschrieben und mit ein paar Bildern und Links zu Musik wieder.
Und wenn ihr jetzt noch Lust auf mehr gehört habt, dann schaut gerne bei uns auf Instagram vorbei, ebenfalls gehört mit OE. Oder
ihr schreibt uns eine E-Mail an info@gehört.de. Ihr könnt es euch denken, mit OE.
Unsere nächste Sendung wird am 21.12. wie immer um 20 Uhr im Stadtradio Göttingen auf 107.1 laufen.
Und am Tag darauf um 20 Uhr, wie immer, der Podcast nachgehört auf allen Streaming-Plattformen, wo ihr eure Podcasts hört. Wir hören uns. Bis dahin. Macht's gut.
Ciao.
Genau, denn Geschichten, das ist ja ein großer Teil von Weihnachten. Die Weihnachtsgeschichte selber ist eine Geschichte. Deswegen...
Entschuldigung.